Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich wünsche dir einen wunderschönen Pfingstsonntag.
Ja, gleichfalls. Wollte ich auch noch erwähnen. Ja, wir nehmen es ja auf uns, am Pfingstsonntag Aufnahme zu machen.
Ja, gut, ich meine.
Wie war das alles für den Club?
Alles für den Club, genau. Schauen wir mal.
Außerdem können wir auf diesem Wege dem FCB wieder zur gewonnenen Meisterschaft zum Bayern-Dusel gratulieren.
Ja, also ich bin ja nun kein Fußballfan und ich verfolge das Thema Fußball sehr, sehr sparsam. Aber ehrlicherweise hätte ich das gerade jetzt in dieser besonderen Situation dem FCB nicht gegönnt.
Ja, okay. Sie haben es ja auch nur
durch Glück,
mit viel
durch
Unterstützung
Dusel. Geschafft. Ja. Und gerade deswegen. Ne? Also,
ja, aber das war auch mit ein Grund, warum ich jetzt eigentlich die letzten Spiele noch mal so ein bisschen verfolgt habe, weil es war ja doch noch mal, was heißt spannend, ja, aber es kam ja noch mal ein bisschen, oder es gab ja die Möglichkeit, dass Bayern diesmal nicht Meister wird. Ja.
Ja.
Von daher konnte man da mal wieder ein bisschen interessanter die Sache verfolgen, aber letztendlich, ja, war es halt doch wieder Essig. Dafür gab es ja jetzt auch gerade wieder die News zu Kahn und zu, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Ja. Genau.
Habibi. Keine Ahnung. fällt der Name nicht ein. Ich hätte mir von Kahn in der Situation vielleicht ein paar mehr Eier gewünscht.
Ja, um ein altes Zitat von ihm nochmal herauszuholen.
Kung Fu Kahn, ich da nur. Und dann sagt er noch, ja, man hätte ihn ja nicht hin oder nicht mitreisen lassen. Ja. Und ich so, komm Kahn, das kann jetzt auch nicht sein. Den Kahn, den ich noch kenne aus seiner Sturm- und Drangzeit, der wäre doch einfach hingefahren.
Ja, ja, so
deswegen, ist welche Leichen haben sie denn da wieder aus irgendeinem Keller geholt? Ja. Ja, ist doch so.
Ja. Obwohl er ist ruhiger geworden in den letzten Jahren, würde ich sagen.
Boah. Er ist da in seine neue Rolle oder in seine Rolle da hinein, sehr gut hineingewachsen.
So ist
anscheinend,
es.
Anscheinend, ja.
Mhm. Altersmilde ist er geworden, ja.
Ich glaube, da hat es sich eher mit Hoeneß verscherzt, aber naja.
Ich bin da nicht so im Thema, ich verfolge das nicht so. Also, weil der FC Bayern, der geht mir sowas am Gesäß vorbei, also. Sorry, ich mag die Außendarstellung nicht, den Duktus nicht, den die ans Tageslicht legen und das Verständnis, wie die sich nach außen präsentieren und die Haltung vom FC Bayern mag ich nicht.
Ja, auch so gerade ein paar Entscheidungen der letzten Monate waren ja auch so ein bisschen fragwürdig. Aber
ja, also das
was willst du da machen?
Das ganze Auftreten, das ganze Verhalten.
Das ist halt FC Hollywood, ja.
Ja, ist ein ganz unsympathischer Fußballverein. Zumindest wirkt er auf mich extrem unsympathisch. Das können natürlich alle anderen anders empfinden, ganz klar.
Ja, als wir gestern zurückkamen, hat unser Nachbar sich noch entschuldigt, dass er die Bayern-Fahne jetzt hissen muss, weil sie ja jetzt doch Meister geworden sind. Und ich so, ist ja kein Problem, Fahne, wenn die Fahne da weht. Die Fahne ist so lang wie der fucking Mast.
Es kommt natürlich darauf an, wie lang der Mast ist. Ne?
Ja, das ist ein ausgewachsener Fahnenmast. Ja.
Also ein ganz normaler,
Und ich so, um Gottes Willen, ich habe gedacht, der hieß da so eine kleine Bayern-Fahne. Ich so, vor allem, frage ich mich, okay, klar, schön, kannst du ja haben, aber für wie viel Mannschaft, weil er gemeint hat, ja, er hätte ja eigentlich lieber die jetzt fällt mir die, sag mal,
ja, weiß-blau, weiß-blau-rot?
Nee, nicht die Bayern-Fahne, sondern hier die anderen. Ja, mir fällt jetzt der Name vom Verein nicht ein.
FC Dortmund, Borussia Dortmund.
Genau.
Gelb-schwarz.
Er hätte ja eigentlich lieber die andere Flagge gehisst. Und ich so, wie viele Flaggen hast du denn im Keller liegen, Freund?
Besser Flaggen als Leichen.
Ja, das auch, ja. Und er hatte sich noch, ja, ich so, nee, ist doch kein Problem. Wie gesagt, dann hängt die, kein Wind, ja, dann hängt das Ding so lustlos ab. Passt ja dann auch, ja. So lustlos an dem Fahnenmast da runter. Und ich so, okay, das ist meine Fahne.
Ja. Ja, gut.
So, genug zu unserem Fußballbildungsauftrag.
Den wir ja nicht haben. Da gibt es marktbegleitende Podcast-Projekte, die das wesentlich besser abbilden können als wir. Gehen Sie bitte weiter. Ja, gibt es nichts zu hören, gehen Sie bitte zum Rasenfunk. Den kann ich empfehlen, wenn es um Fußballthemen geht.
Ja,
kann man gut empfehlen.
Ich höre keine Fußball-Podcasts von daher.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe da mal reingehört. Man macht ja eine Marktbeobachtung, was es so gibt. Und das, was Sie so von sich gegeben haben und in der Art und Weise, wie Sie es präsentiert haben, kann ich sagen, geht mal zum Rasenfunk. Und aufgrund dessen, dass ich das auch von fußballbegeisterten Podcast-Hörern immer wieder höre, dass Rasenfunk so der Quasi-Standard sein soll angeblich, tja, empfehle ich das jetzt auch mal.
Okay, gut.
gut. Ja, dann lass uns doch mal heute in die Sendung einsteigen. Die WWDC steht ja vor der Tür. Mal gucken, was uns die WWDC so bringt.
Ja, ja,
steht vor der Tür. Dem einen bringt sie mehr, dem anderen vielleicht weniger. Hm. Und ja, dieses Jahr kann ich, glaube ich, nicht sagen. Es ist unglaublich, wen die alles eingeladen haben. Ja, ja. Würde ich jetzt, glaube ich, naja, demnächst mehr dazu, sagen wir es mal so. Ich halte mich jetzt noch mal ein bisschen diskret zurück.
Bevor irgendwie noch was dazwischen kommt.
Ja, glaube ich jetzt nicht. Na, schauen wir mal. Gut, ich bin gespannt, was da passieren wird. Und wir haben heute irgendwie so ein paar ganz kurze Themen zusammengekramt, habe ich das Gefühl. Also es wird heute eine kurze Sendung. Deswegen haben wir auch so lange über Fußball gesprochen, damit wir so ein bisschen strecken, die Sendung so ein bisschen strecken. Du.
Sollen wir noch über Eishockey sprechen?
War ja auch eine WM, ne? Glaube ich, ne? Oder?
Es war was, ja.
Es war was. Wer hat jetzt gewonnen? Wir nicht, ne? Oder?
Keine Ahnung.
Frag nicht.
Es war irgendwas.
Okay.
Aber Eishockey ist so gar nicht meine Baustelle.
Ja, ist immer so kalt.
Nee, ich eigentlich eher Schlittschuhlaufen, das ist nicht so meins.
Ich meine, auf 3 Zentimeter dünnen Kufen souverän sich über das Eis zu bewegen, das ist schon eine Leistung. Also ich finde das immer wieder faszinierend, okay, aber ich würde es gern können, aber ist nicht.
Ja, okay, es ist wieder die Frage, können Profi und können oder Eislaufen an sich, ja, das sind ja auch 2 Paar Schuhe.
Ja, aber ich kann es ja noch nicht mehr halbwegs. Also, gut.
Nee, auf dem Eis stand ich schon mit Schlittschuhen. Allerdings ohne Schläger, wie gesagt, nur zum Laufen. Wie gesagt, ist nicht so ganz meins.
Ja, das ist lange her.
Kann man mal machen, aber...
Muss man nicht.
Muss nicht sein, nee.
Okay. Gut, also, wir haben so ein paar Themen zusammengekratzt. Genau. Erste ist so wahrscheinlich das kürzeste Thema. Das MacBook 15 Zoll, MacBook Air 15 Zoll, das soll angeblich schon in Produktion sein. Naja, gut, das wird ja auch höchste Eisenbahn, wenn Sie es auf der WWDC vorstellen wollen oder rund um die WWDC herum. Dann sollte es, wenn es zeitnah in den Verkauf wenn es zeitnah in den Verkauf gehen soll, natürlich auch schon in Produktion sein. Die Firma.
Genau, wir gehen ja fest davon aus, dass es auf der WWDC vorgestellt werden wird, wenn sie halt der Meinung sind, sie haben die Zeit dafür. Ansonsten müsste es um die WWDC herum wahrscheinlich als Pressemitteilung kommen, wobei ich schon denke, dass sie das wahrscheinlich auf der WWDC zeigen werden.
Ja.
Und da das ja, man kann davon ausgehen, dass es kein Produkt ist, ja, was sie jetzt zeigen und erst im September kommt.
Nein.
Von daher muss ja irgendwann die Produktion auch mal starten. Und wir hatten es. Genau, beziehungsweise die letzten Wochen kamen ja schon immer mal Meldungen, dass die Produktion jetzt anläuft. Von daher, ja, also
es wird
Zeit. Also es sollen ja auch ein paar, also man kann davon ausgehen, dass auch mehr als 5 Stücke verkauft werden da. Von daher,
ja. Ja, schauen wir mal. Ja, ich meine gerade, das soll ja noch auf den, in Anführungsstrichen, etablierten M2 Pro-Chip basieren. Und nicht Pro, nur der Standard M2 hat ja gar nicht den Pro-Chip. Jetzt gehe ich wieder Dummfug, also auf den M2-Chip basieren. Mhm. Und von daher wird es jetzt halt, dass Sie es jetzt zeitnah vorstellen, wenn Sie mit dem in Anführungsstrichen schon etwas älteren SoC noch...
Ja, die Problematik ist halt wieder, wenn du sagst, okay, wir warten halt mit dem 15er, bis der M3 dann da ist. Wie lange willst du da noch warten?
Ja, klar. Ja,
und vor allem, wieder eine Plattform mehr, auf die sich der M3 halt aufteilen muss.
Das ist richtig.
Schwierig, ja.
Ja, ja. Und ich meine, die Gerüchte gehen ja auch dahin, dass der M3 ja auch Ende des Jahres, vielleicht sogar erst Anfang des Jahres in der Standardversion kommen soll. Und da ist ja noch ein bisschen die Zeit zu hin. Das dauert ja noch ein bisschen. Dementsprechend könnte man ja dann auch noch mal so ein Silent-Upgrade machen auf ein M3, wenn der dann am Markt ist. Naja, schauen wir mal. Gut. Dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten zum Mixed Reality Headset. Da gibt es so ein paar, kleine Fragmente rausgekommen. Die Produktionskosten sollen sich angeblich rund um 1.500 US-Dollar bewegen. Also Kosten der Produktion und auch Kosten halt der Komponenten, also roundabout, sollen da 1.500 US-Dollar auf dem Plan stehen. Und dann kann man halt natürlich auch davon ausgehen, dass die anvisierten Preise oder die prognostizierten Preise so rund um 3.000 US-Dollar relativ realistisch sind. Natürlich könnten sie es auch wesentlich günstiger verkaufen und ihre Marge nach unten schrauben. Es gab ja, glaube ich, sogar Diskussionen innerhalb des Entwicklerteams oder innerhalb der Geschäftsführung bei Apple, dass man das quasi plus minus null rausgeben wollte oder zum Selbstkostenpreis rausgeben wollte. Da gab es auch interessante Berichte. Aber das hat Apple dann sehr schnell verworfen, das Ganze oder die ganzen Pläne. Wäre auch nicht Apples wäre auch nicht der Weg, den Apple bisher gegangen ist, und ich glaube auch nicht, dass das ist halt nicht der Apple-Weg, wie soll ich sagen. Aber wenn das Ding wirklich nur, in Anführungsstrichen, nur 1.500 US-Dollar in der Produktion kostet, dann kann man ja trotzdem niedriger ansetzen. Also man könnte es ja für 2.000 Dollar auf den Markt schmeißen, hätte man ja immer noch eine Marge, gerade bei den ersten Produktlinien oder ersten Produktserien. Ja,
ist halt immer die Frage, wie willst du die Entwicklungskosten halt einpreisen?
Genau, die sind ja da halt nicht mit eingepreist letztendlich.
Genau, das ist halt immer die Frage. Wir wissen nicht, wie lange Apple insgesamt schon in der Entwicklung drinsteckt und wie viel Geld sie in die Entwicklung auch investiert haben.
Und das wird nicht wenig sein.
Vor allem, wie sie planen, das halt wieder reinzuholen.
Genau, das kann man halt nur über den Verkaufspreis mit reinspielen.
Genau, und vor allem, wie sie auch in den Markt reingehen wollen, was natürlich ganz aggressiv wäre, wenn sie es halt zum SK beziehungsweise unter dem Selbstkostenpreis sogar noch verkaufen wollten, um halt da entsprechend schnell halt auch an Marktanteile zu kommen. Ist normalerweise nicht unbedingt so Apples Weg. Ja.
Nee.
Das einzige Produkt, wo sie wahrscheinlich nahe am SK arbeiten, ist ja hier der Speaker.
Mhm.
Der Mini, der wirklich für Apple-Verhältnisse eigentlich sehr günstig angeboten wird. Wobei sie da, denke ich mal, immer noch ein bisschen Marge machen. Also da dürften sie auch nicht zum SK jetzt verkaufen.
Ja.
Aber ansonsten, gerade bei der Computer-Hardware sind sie nicht dafür bekannt, dass sie da irgendwie keine Marge machen. Ja.
Nee.
Von daher, wenn der geschätzte Preis ja so wirklich um die 1.500 liegen dürfte, können wir davon ausgehen, dass der Preis auf jeden Fall entsprechend höher sein wird. Ob der dann wirklich um die 2 oder höher, sogar in Richtung 3, wie ja die Gerüchte sind, gehen wird, müssen wir einfach abwarten. Ich hatte ja bis jetzt wirklich noch die Hoffnung, dass das hier auch wieder so eine iPad-Geschichte wird wie damals, wo ja auch der Preis hier wesentlich höher im Vorfeld die Runde gemacht hat und dann die Überraschung kam zur Vorstellung dann. Aber man muss es einfach mal abwarten, weil wenn man mal guckt, die alleine die Micro-OLED-Displays ja in der Qualität, wie die Gerüchte das darlegen, die kriegst du ja auch schon nicht irgendwie geschenkt, und vor allem nicht an jeder Straßenecke. Ja, selbst wenn du davon ausgehst, dass du jetzt da keinen Millionenseller erstmal am Anfang hast, alleine vielleicht schon aufgrund des Verkaufspreises, musst du ja trotzdem erstmal an die Stückzahlen kommen, an Displays auch, die du brauchst, ja, und wir kennen Apple, ja, die stecken da jetzt auch keine Billig-Displays rein.
Ja, klar. Daher. Es ist ja auch nicht nur das Display, es ist ja, angeblich soll ja ein M2 Pro drinstecken. Da setze ich persönlich mal ein sehr großes Fragezeichen dahinter, ob sie wirklich ein Pro da reinschieben in das Gerät. Möglich ist natürlich alles. ja, schauen wir mal, was das sind ja alles Komponenten, die natürlich zum Gesamtpreis dazu beitragen. Ne? 512 GB SSD soll da drin stecken und so weiter und so fort. Ja, das kostet ja alles Geld.
Ja, klar. Die Frage beim Chip alleine ist ja auch schon, wie lange soll die Hardware halt wahrscheinlich oder die ja, zukunftssicher sein?
Ja,
beziehungsweise wie klar hast du deine verschiedenen Weiterentwicklungen von der Hardware, aber wie lange wollen sie vielleicht das als Grundlage oder als Plattform einfach beibehalten?
Das ist die Frage, klar.
Das ist ja auch wieder die Frage. Und dann steckst du am Anfang möglichst viel Power halt rein. Und der M2 oder beziehungsweise die Generation ist die aktuelle Generation. Das ist vor allem mit der Zeit, ja, über den Scale alleine gehen die Preise auch entsprechend runter. Vor allem hast du da Leistung jetzt momentan zumindest mal satt, gerade im Vergleich zum Wettbewerb.
Ja.
Von daher, ja, denke ich mal schon die richtige Entscheidung. Es ist natürlich die Frage, wenn du in 10 Jahren immer noch den M2 Pro da drin haben solltest.
Naja, ich glaube auch nicht, dass der, dass die zweite Generation der Brille 10 Jahre auf sich warten lässt. Da gab es ja auch schon die größten Spekulationen. Nice. 2025, 2026 soll dann die nächste Generation kommen, der Brille. Ja.
Die Frage ist halt, wäre da dann schon auch ein Prozessor-Upgrade?
Ja, das ist halt die Frage, wie wird denn überhaupt die nächste Generation aussehen? Das ist generell die Frage. Wir wissen ja noch nicht mehr, wie die erste aussieht.
Und vor allem, wie gesagt, wie der Zyklus dann sein wird. Ja, ich denke nicht, dass das Ding jährlichen Update kriegen wird.
Glaube ich auch nicht. Zumindest nicht bei den ersten Generationen der Brille. Es kann natürlich sein, wenn sie das irgendwie als Standard in Anführungsstrichen etabliert hat, wie so ein iPhone mehr oder weniger, dass es dann zum jährlichen Update, dass sie dann zum jährlichen Update irgendwann übergehen werden. Aber das ist ein langer Weg, bis so ein Headset zu so einem Standardprodukt wird in der breiten Masse wie ein iPhone. Und ich bezweifle, dass das überhaupt stattfinden wird, dass man es so so normal kauft wie ein iPhone, das bezweifle ich. Aber okay. Schauen wir mal. Ob das der nächste die nächste große Produktkategorie sein wird, die ein iPhone ablösen wird. Hat man ja auch damals von der Apple Watch gesagt,
dass okay, was soll denn bitte jetzt ein Mixed Reality Headset, zumindest mal in der Art und Weise, wie die Gerüchte es momentan sagen, wird kein Smartphone ablösen.
Ja, das, ich meine, sie haben es ja schon mit so vielen Produkten vorgehabt, wo man gesagt hat, ja, so ein Smartwatch generell, das könnte dein Smartphone ablösen, egal ob es jetzt ein Apple Watch ist oder ob es jetzt ein marktbegleitendes Smartwatch ist, hat es ja auch nicht gebracht. Es hat es ja auch nicht geschafft, ein Smartphone abzulösen. Das Smartphone ist immer noch der wichtigste tägliche digitale Begleiter für die Massen. Ja, und
ja weil es eben mehr ist als ein Phone.
Ja, klar. Und das Smartwatch kann halt immer noch nicht das abbilden, was ein Smartphone kann. Das ist
es. Wird es aufgrund der Displaygröße auch nie können.
Ja, so ist
es. Es gibt einen Grund, warum Smartphones immer größer geworden sind, also vom Display her.
Ja, klar,
weil immer größer geworden sind. Und da ist eine Smartwatch, wie gesagt, definitiv eingeschränkt.
Ja.
Die reine Telefonfunktion, das könnte eine Smartwatch heute schon abbilden. Aber wie gesagt, alles drumherum, ja, weil guck doch mal alleine. Du, okay, bei dir ist nochmal was anderes, weil geschäftlich etc. Aber gehen wir mal dem Großteil der Nutzer aus. Wie viel Anteil hat denn bitte Telefonieren noch, ja, bei dem, was du mit deinem Smartphone machst?
Ja, das ist korrekt. Das,
wie gesagt, im geschäftlichen Umfeld nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja.
Aber gerade jetzt privat, okay, es gibt immer noch die Vieltelefonierer, ja, aber ansonsten, das hat sich doch, was heißt komplett gewandelt, aber das, was du halt nebenher noch machst mit deinem Smartphone als Telefonieren, ja, selbst wenn du mit dem so viel telefonierst wie mit deinen anderen Telefonen vorher, ja, hat alles andere ja dann zugenommen am Gerät.
Ja.
Beziehungsweise die Möglichkeiten haben sich ja mit dem Smartphone erst ergeben.
Ja, 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 richtig.
Plus dann das, was die letzten Jahre alles aufkam, gerade auch das Thema Social Media, bla bla bla.
Naja.
Deswegen telefonieren ist doch.
Richtig. Obwohl ich kann diese Telefonieverweigerer zwar verstehen, warum sie das nicht wollen oder warum sie dem Ganzen ausweichen wollen, aber ich habe immer wieder festgestellt und das bestätigt auch immer wieder meine Meinung, die Erfahrungen, die ich tagtäglich mache, dass ein kurzes Telefonat viel effektiver sein kann, als jetzt lange rumzuschreiben. 2-3 Minuten kurz was abgeklärt, es kann viel effektiver sein, als wenn ich jetzt 10 Minuten da irgendwie blöd rumtexte. Ist ein Telefonat einfach effektiver, schneller und einfacher, ist meine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe.
Ja, also ich muss sagen, ich schreibe auch lieber eine E-Mail. Gerade geschäftlich schreibe ich lieber E-Mails, weil dann hast du es auch schwarz auf weiß. Aber wenn ich schnell eine Info brauche oder eine Info weitergeben muss, dann rufe ich an.
Genau.
Und oder wenn es, wie gesagt, oder bevor ich 30 E-Mails hin und her schreiben muss, ja, weil ich weiß, dass irgendwelche Rückfragen noch kommen und wir dann E-Mail-Ping-Pong spielen.
Genau.
Oder vielleicht irgendwo was falsch verstanden werden kann, ja. Oder ich nicht weiß, oder wie gesagt, ich schnell eine Lösung brauche oder eine Info brauche, anrufen.
Genau. Und man kann ja dann immer noch sagen, man schickt nochmal kurz eine E-Mail, genau, wie soeben telefonisch besprochen,
genau,
bestätige ich
Zusammenfassung,
folgende Absprachen bringen. Und tralala. So. So kann man ja immer nochmal eine Zusammenfassung rausschicken, damit man nochmal auf der sicheren Seite ist und man hat es nochmal schriftlich fixiert. Genau. Naja, egal. Jeder so, wie er mag. So, und dann hat sich Apple noch einen weiteren Namen gesichert als Wortmarke. Letzte Woche hatten wir darüber berichtet, dass XROS gesichert worden ist. Und mittlerweile gibt es noch einen weiteren Eintrag als Wortmarke, nämlich XR Pro OS. Ja, da fragt man sich, warum Pro OS und wieso überhaupt? Ja. Man kann darüber diskutieren, ob es vielleicht später nochmal eine zweite Ausprägung geben wird von XROS oder ob generell da noch eine Steigerung kommt, um das Ganze auf das nächste Level zu heben bei der zweiten Generation oder ob es einfach nur eine generelle Namenssicherung ist. Da kann man natürlich jetzt extrem viel spekulieren und extrem viel darüber diskutieren. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht auch später zwei verschiedene Varianten gibt, ein Software und auch ein Hardware, eine normale Brille und dann irgendwann vielleicht eine Pro-Brille. Und Namenssicherung ist halt letztendlich alles. Und je eher man sich die Namen sichert, je eher hat man sie natürlich auch für die Verwendung, für sich etc. Also es ist, denke ich, ein ganz normaler Prozess, der da bei Apple abläuft. Und es heißt nicht, dass sie jetzt zeitnah schon diesen Namen verwenden. Das kann sein, dass er irgendwann in ein paar Jahren einmal verwendet wird.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, welche Funktion wird Pro OS haben, was das normale OS nicht hat?
Ja, aber wir wissen ja noch nicht mal, wie die normale jetzige Brille, die wahrscheinlich kommen wird, aussieht. Das wollen wir jetzt schon über Pro OS spekulieren. Wahrscheinlich wird Apple noch nicht mal wissen, wie die Pro-Software...
Ja, sie wissen es ja auch nicht, was sie mit iPad OS machen.
So ungefähr, ja. Das ist im Moment nur eine reine Namenssicherung. Also, das ist so. Ich weiß, damals, wo ich mir die Domain Geekcafé gesichert habe, habe ich mir automatisch auch gleich den Namen Geekcafé auf Twitter gesichert. Also, das war ein Abwasch. Ne? Das Gleiche.
Ja, klar.
Gut. Ja, und indirekt hat Apple ja auch mehr oder weniger bestätigt, dass auf der WWDC irgendwas in Richtung Brille vorgestellt wird, weil sie haben Medien eingeladen, die rund um das Thema VR, AR berichten, also die das als Leib- und Magenthema haben. Das ist einmal der Blog Road to VR und Upload VR. Das sind also bekannte US-amerikanische Medien-Outlets, die ja rund um das Thema VR und AR berichten. Und dort haben sie halt Medienvertreter eingeladen aus den beiden
Outlets. Weiß man, wie groß sie sind, beziehungsweise wie viel Leser oder Klicks sie generieren können?
Keine Ahnung.
So viel wie spezielle 3D-Drucker.
Also ich wollte gerade sagen, die müssen ja schon recht groß sein, sonst wären die ja nicht eingeladen. Aber das hat jetzt nichts.
Ist halt relativ.
Nichts mit der Größe zu tun, glaube ich. Sie sind wahrscheinlich relevant in irgendeiner Weise. Das vermute ich mal. Ne? Und es ist ja auch bei Apple ein probates Mittel. Man hat es ja damals gesehen, wo sie die erste Apple Watch vorgestellt haben. Und die erste Apple Watch ging ja noch mehr in den Lifestyle, in den Accessory-Bereich hinein. Da haben sie halt ganz viele Vertreter aus dem Modebereich eingeladen, also Modezeitschriften, Vogue und wie sie alle heißen. Da waren ja sehr viele Modejournalisten anwesend, genau bei der Apple TV-Geschichte, wo sie das Apple TV, also nicht die Hardware, sondern den Streaming-Dienst vorgestellt haben. Da waren ja auch viele aus dem Bereich Film und Fernsehen, Film und TV vor Ort. Vom Hollywood Reporter angefangen bis, was weiß ich, was es da alles für Media-Outlets gibt, keine Ahnung. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass irgendwas auf der WWDC rund um ein Mixed Reality Headset zu sehen sein wird. Und wie ich es schon so oft gesagt habe, es heißt ja nicht, dass das Ding auch zeitnah zu kaufen sein wird. Das kann ja erst nächstes Jahr passieren, etc. Ja, schauen wir mal.
Na, das glaube ich jetzt eher nicht.
Naja, aber dass es jetzt sofort am Start sein wird, glaube ich jetzt nicht. Ich schätze mal so Ende des Jahres, das ist so meine Prognose. Und dass es jetzt erstmal Entwicklerkits gibt für die Entwickler, dass die auch auf dem System oder gegen das System oder für das System entwickeln können, das wird passieren. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt einen Verkaufsstart für die Otto-Normal-Kunden sehen werden. Das bezweifle ich. Also einen zeitnahen Verkaufsstart bezweifle ich. Das wäre, denke ich auch, das wäre ein kleines Wunder.
Das wäre auf jeden Fall eine große Überraschung, weil wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wir gehen ja davon aus, wie Präsentation, Verkaufsstart dann später. Die Frage wäre halt, wann wolltest du mit dem Verkaufsstand anfangen? Weil im September haben wir schon wieder das iPhone. Beides wäre auch schwierig, auch bei Kunden, die sich für beides interessieren. Aber so ein Max und nochmal die Brille könnte manches Budget dann doch sprengen. Von daher müsste entweder davor oder noch um einiges danach vielleicht zum Weihnachtsgeschäft erst kommen, ne?
Ja. Ja, obwohl ich bin ja auch der Meinung, dass gerade diese erste Generation den Apple-Enthusiasten anspricht, ja, der mehr oder weniger auch so, ich sag's jetzt mal so ganz polemisch, alles kauft, was Apple so auf den Markt schmeißt und auch dementsprechend das Kleingeld dafür hat, für sein Hobby Apple, und der auch gerne dann in Anführungsstrichen 3.000 Dollar dafür ausgibt. Und so den Otto-Normalkunden, so die breite Masse, glaube ich nicht, dass die bei Generation 1 schon draufspringt. Denn müssten die uns wirklich sowas Geniales zeigen, so eine Anwendung zeigen, die wirklich die so grandios ist, dass jeder haben will. Und das glaube ich nicht, dass das kommt, dass wir das sehen werden. Das bezweifle ich. Naja, wir werden sehen. So. Ich scroll gerade durch unsere dünne Themenlage. es kommen noch so ein paar Kleinigkeiten zu iOS 17 raus. Da gab es so ein paar Kleinigkeiten, die Mark Gurman so rausgehauen hat, in Bezug zum Beispiel auf AirPlay, fällt mir jetzt gerade noch spontan ein, aber haben wir gar nicht in die Shownotes eingetragen, dass es gerade Kooperationen geben soll, gerade im Hotelbereich, dass es den iPhone- oder iOS-Nutzer erleichtern soll, mit AirPlay-Endgeräten zu interagieren. Da weiß ich jetzt nicht, wer sich das vorstellt, weil letztendlich müssen ja auch die Endgeräte, die in den Hotels verbaut sind, generell das AirPlay-Protokoll sprechen. Und was es da für Kooperationen geben soll, außerhalb dessen, dass man da die Fernseher von der Wand reißt und die aktualisiert, da fehlt mir jetzt ein bisschen die Fantasie, weil du kannst ja keine alten Geräte, die kein AirPlay sprechen, als einfach upgraden, weil sie brauchen ja dementsprechend Hardware in den TV-Geräten.
Ja, okay, du könntest halt überall ein Apple TV noch hinstellen.
Ja gut, aber das ist ja jetzt, dann müssten sie ja entweder die Dinger subventionieren, etc. Also wo sehe ich jetzt die da sehe ich jetzt nicht so unbedingt die Neuigkeit drin. Könnte
ja, du kannst natürlich mit Hilton einen schönen Vertrag machen, ja, die ja. ihre Zimmer oder statten halt aus.
Ja, ja.
Und bietest natürlich dann vielleicht wirklich die Apple TVs zum SK halt an. Für die Hotelkette.
Ja, zum Beispiel.
Wobei, ob da ein Apple TV Sinn macht, ist eine andere Frage. Die Dinge könnten relativ schnell halt auch verschwinden aus den Zimmern. klar weißt du, wer es wahrscheinlich mitgenommen hat, aber das ist ein Problem. Da würde sich eigentlich wirklich vielleicht eher so ein, nochmal so ein kleiner, kostengünstiger Stick anbieten. Oder aber die sicherste oder die beste Methode ist natürlich dann schon im Fernseher integriert.
Ja. Genau. Und ich bezweifle mal, dass Hotels, wo ein funktionierender TV an der Wand hängt, dass die jetzt flächendeckend. Wo nicht
wirklich erneuert werden muss, klar.
Genau.
Die Hardware hängt erstmal, ja.
Genau. Und die muss natürlich auch erstmal eingespielt werden. Das ist ein Investment, klar. So ist es. Und wäre ja auch Unsinn, funktionierende Geräte, die halbwegs state of the art sind, einfach jetzt auszutauschen, nur weil da jetzt eine Apple TV-Funktionalität drin steckt. Also das allein aus dem Grund der Nachhaltigkeit wäre das wirklich Schwachsinn, da jetzt Elektroschrott zu produzieren.
Ja, klar.
Aber die zweite Neuigkeit, oder das zweite Gerücht, was mir persönlich gefallen hat, dass iPhones zum Smart Display umfunktioniert werden können. Also sie wollen so ein bisschen den Sperrbildschirm aufbohren und den Sperrbildschirm mit Funktionen erweitern. Bedeutet, wenn man das iPhone im horizontalen Modus verwendet, dass sich daraus dann ein Smart Display generiert sozusagen, bedeutet, man hat dann die Möglichkeiten oder die Möglichkeit, sich Termine, Wetter, Benachrichtigungen oder auch das ganze HomeKit-System anzeigen zu lassen, so eine Art Steuerzentrale, speziell wenn man das Ding vor sich auf dem Schreibtisch stehen hat, finde ich prinzipiell in Ordnung, bloß persönlich finde ich, das ist auf dem iPhone völlig falsch aufgehoben. Da könnte man doch ein iPad für verwenden, also ich würde sagen, ein iPad als Smart Display ist vom grundsätzlichen Gedanken her viel interessanter, als da jetzt das iPhone zu verwenden. Ist meine Meinung. Hm. Ja. Und es ist auch unklar, ob das zeitgleich für iPadOS kommen soll oder erstmal nur fürs iOS-System. Da gab es noch keine konkrete Aussage. Ich würde mir wünschen, wenn es kommt, dass es für beide Systeme gleichzeitig kommt und nicht, dass es erst ein Jahr später wieder irgendwie auf dem iPadOS nachzieht, sondern wenn, sollte gerade diese Funktion gleichzeitig erscheinen. Ja. Ja, da sind unsere Haupt-Apple-Themen eigentlich schon fast durch. Mensch, das ist ja wirklich heute sehr dünn. Noch so ein paar kleine Themen. Ja. Ja, da unten kommen noch so ein paar Apple-Themen, hast recht, stimmt, okay.
Ja.
Ja.
Gehen wir wieder ein bisschen zum Fußball.
Nein, um Gottes Willen.
War ja gerade heute Vormittag noch eine Pressekonferenz.
Ja, kann sein. Keine Ahnung. Wir schalten live in die Pressekonferenz. Ja, ja, ist klar. Nee, ja. Ich habe noch einen Service-Hinweis für alle diejenigen, die SanDisk-Produkte verwenden und speziell eine SanDisk Extreme externe SSD. Da gibt es wohl verhäuft Defekte. Bedeutet, dass bei einer hohen Schreibintensität, also bei einer hohen Schreiblast, die Platte einfach überfordert ist und letztendlich Ergebnis dieser Überforderung ist es, dass ein kompletter Datenverlust entstehen kann. Wohlbemerkt, er muss nicht entstehen, er kann entstehen. Und vermehrt wurde das halt bei einer hohen Schreiblast, bei einer hohen Benutzung der SSD festgestellt. Und das hat jetzt nicht irgendwer festgestellt, sondern ein renommiertes Blog, nämlich Ars Technica. Die konnten das halt bei dem Extreme und bei der Extreme Pro feststellen. Das sind relativ beliebte externe SSD von SanDisk. laut Aussage von WD, mittlerweile hört ja SanDisk zu WD, handelt es sich dabei um ein Firmware-Problem. Es wurde auch schon angekündigt, dass es für die 2 Terabyte und 1 Terabyte Version ein Update geben wird, ein Firmware-Update. Das ist aber noch nicht released worden. Allerdings gibt es, wie gesagt, nur für die 1 und 2 Terabyte SSDs Updates. Und wie Ars Technica schreibt, ist es auch vereinzelt bei den 4 Terabyte Versionen aufgetreten. Und da gibt es kein Update. Oder da wurde bisher kein Update für angekündigt. Da ist natürlich die Frage, ob jetzt WD sich eines Besseren belehren wird, belehren lassen wird von Ars Technica, oder ob die leider nur für die kleineren Versionen ein Firmware-Update rausbringen. Tja, natürlich bitter, gerade bei so wichtigen, essentiellen Dingen wie externe SSDs, dass da so gravierende Fehler auftreten, weil was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kompletter Datenverlust. Ne? Und gerade bei so einer renommierten Marke, und ja, das ist schon ein, tja, kleines Geschmäckle.
Ja, vor allem gerade, warum hast du eine Festplatte? Um Daten zu schreiben.
Ja.
Und wenn man mal überlegt, wie viel Daten heute anfallen, beziehungsweise du ersetzt ja deine, oder du bist ja mittlerweile, was heißt mittlerweile, weil du bist ja an einem Punkt, wo du auch externe Festplatten auch mit der Kapazität durch SSDs gut ersetzen kannst, ja, mit allen Vorteilen, die sie bieten, was Geschwindigkeiten betrifft. Ja, auch kompakte Bauweise etc. Mhm. Du hast die aktuellen USB-Standards beziehungsweise Thunderbolt ja auch wirklich gute Datendurchsätze auf die externe,
ja.
Mit allen Vorteilen, die herkömmlichen externen ja auch bieten, ja, keine separate Stromversorgung etc. Ja, du kannst alles über USB oder Thunderbolt lösen. Hast die entsprechenden Datendurchsätze beziehungsweise Schreibbewegungen einfach alleine schon, wie gesagt, und dann sowas.
Ja. Ja, ich meine auch gerade die sich jetzt, die Kunden, die sich für eine Extreme oder eine Extreme Pro entscheiden, das sind ja Kunden, die auch gewisse datenintensive Anwendungen drauf fahren, genau. Meistens Videoschnitt etc. und auch große Datenmengen vorhalten. Ja. Und man sieht es ja auch immer, wo diese Platten im Einsatz sind. Gerade diese SanDisk Pro-Version, die ist ja vom Design relativ prägnant. Man sieht ja, wo und welche Leute diese Dinger einsetzen. Ne? Und da mit so einer Neuigkeit, da können sie sich schon viel kaputt machen. Ne? Also ja, ich habe jetzt
im wahrsten Sinne des Wortes können die viel kaputt machen.
Ja, ja, auch Reputation können sie sich halt sehr viel kaputt machen. Ja, ja. Da, ne? Ich habe jetzt im Hinterkopf, oh, externe SSD von SanDisk empfehle ich jetzt mal lieber nicht unbedingt weiter.
Ja, und vor allem fixt dann auch alles.
Genau.
Ja.
Und vor allem.
Das ist auf jeden Fall immer eine schlechte Nachricht, ja. Gerade für Festplatten, Datenverlust, immer schwierig, ja.
Naja, klar. Naja. Also, wenn ich jetzt so ein Ding im Einsatz hätte, würde ich das erstmal nicht benutzen. Bevor nicht das.
Jedenfalls nicht ohne entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Ja, nochmal ein Backup vom Backup, oder klar.
So ungefähr, ja.
Ja. Ja gut, aber viele dieser SSDs sind ja auch im Einsatz, wo man jetzt nur kurzfristig Daten drauf lagert, zwischenspeichert und jetzt nicht unbedingt nochmal ein Backup von anlegt. Oder es sind sogar Backup-SSDs und ja, du kannst jetzt nicht noch permanent Backups fahren von kurzzeitigen ausgelagerten Dateien, also oder zum Beispiel, wo du Daten transportierst von A nach B in größerem Umfang. Ja, du musst halt davon ausgehen, dass zumindest in dieser Zeit wenigstens deine Daten auf der SSD sicher sind. Und das ist mit dieser Problematik halt nicht gegeben.
Ja.
Naja. Schauen wir mal. So. Es sind so ein paar neue Verkaufszahlen herausgekommen zum Thema Foldable Smartphones.
Oh, ja, da haben wir doch ein Thema, da können wir noch stundenlang drüber reden.
Naja, gut, über generell kann man über Foldable Smartphones lange diskutieren. Aber zum zweiten Mal in Folge sind die Verkaufszahlen gesunken. Also sie sind rückläufig. Bedeutet im Quartals 2023 sind derzeit nur 2,1 Millionen Geräte verkauft worden, über alle Marken. Also das ist ja schon alleine eine schwindend geringe Zahl, sage ich jetzt mal, 2,1 Millionen
Geräte. Im Vergleich zum Gesamtmarkt, was Smartphones betrifft, ist das
lächerlich. Ja.
Und aber auch mal wieder zeigt, dass es nach wie vor, ja, auch mit allen, die eingestiegen sind in den Markt, auch mit den Verkaufszahlen, die man am Anfang gehört hat, beziehungsweise auch mit dem Hype, der um die Geräte gemacht wurde, es nach wie vor ein sehr kleiner Markt ist.
Ja, klar.
Der durch die aktuellen Umstände natürlich nicht besser wird.
Nein.
Sei es Inflation, es auch alleine auch die Nutzungsdauer der Geräte. Wie gesagt, das ist ja auch gerade wegen dem Anschaffungswiderstand,
Die
Geräte sind ja nach wie vor relativ hochpreisig.
Genau.
Kein Gerät, was ich mir in der Regel zweimal im Jahr kaufe. Ja. muss man jetzt so zu sagen. Und wie gesagt, das macht das halt alles nicht einfacher. Ja.
Absolut. Und das sind auch die Hauptgründe, die dort angeführt worden sind. Der extrem hohe Anschaffungswiderstand.
Was ein Foldable von Apple nicht ändern würde?
Auf keinen Fall, nein. Das wäre auch kein günstiges Gerät, keine Frage. Gerade nicht bei Apple. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ich denke, das ist auch ein Grund, warum Apple in den Markt noch nicht eingestiegen ist. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich sehr viele Gründe.
Ich denke mal, mit ein Grund ist einfach, dass Apple sagt es ja von sich auch immer, dass sie nicht die Kapazitäten dafür haben, die Entwicklungskapazitäten haben, die sie so entsprechend aufsplitten können. Gerade wenn man mal davon ausgeht mit dem Projekt, was sie hatten mit der Brille jetzt.
Ich denke mal,
da war viel. Ich sag ja auch immer, Apple ist so ein großer Laden, die sollen sich einfach die Leute dann, die Ingenieure einfach einkaufen, aber die wachsen ja auch nicht wie Äpfel auf den Bäumen, ja.
Ja.
Weil, mein Gott, wirf genug Geld auf ein Problem und es löst sich dann quasi von selbst. Ja, so funktioniert es leider ja auch nicht. Ja, aber man stellt sich das ja immer so einfach vor. Ich denke mal, da war halt viel Entwicklungskapazität bei Apple einfach gebunden in dem Projekt, plus halt die ganzen anderen Projekte, von denen man nicht so viel hört, ja, oder die halt dann einfach auch, wie gesagt, ja dann so vielleicht so ein Projekt dann entweder zumindest mal nach hinten schieben.
Ja, klar.
Plus, wie gesagt, es ist noch so eine Nische und ich denke, man hat noch nicht den Punkt erreicht, dass Apple wirklich sagt, wir müssen da jetzt unser eigenes Telefon machen. Und nach wie vor bin ich ja generell von einem Smartphone, von einem Foldable nicht überzeugt.
Ja, das
Gerät, ja, wo bei mir ein Haben-Wollen-Faktor auslösen würde, ist, ich habe noch keins gesehen.
Ich hatte schon mal Kontakt mit einigen Geräten, aber jetzt auch nicht langfristig. Also das waren vielleicht mal 20, 30 Minuten, wo ich mal so ein Gerät mir anschauen konnte. Das hat mich aber alles jetzt nicht geflasht, weil sehr viele Geräte natürlich sehr viel mehr auftragen, sehr viel dicker sind. Mhm. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Wenn ich zwei Seiten zusammenklappe, habe ich natürlich die doppelte Größe eines herkömmlichen Telefons im Normalfall. Und man ist natürlich ganz andere Größen gewohnt oder ganz andere Dicken oder Dünnen gewohnt sozusagen. Ja. Oder wie dick oder wie dünn ein Gerät ist. Ne? Und das ist schon so ein bisschen erschreckend, gerade wenn es ein Gerät ist, was man quasi immer dabei hat und immer verwendet, dann ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich. Natürlich kann man von einer 30-minütigen Nutzung noch nicht von einem Prozess sprechen, wo man sich an was gewöhnen kann. Ich denke, das würde sich dann auch mit der Zeit einschleichen, dass man sich an sowas gewöhnt, keine Frage. Ne?
Aber ich denke mal, dass du schon in der Zeit absehen kannst, ob dieser Formfaktor für dich praktikabel wäre.
Ja.
Weil, wie gesagt, wenn das so ein, jetzt gerade im Vergleich zu deinem aktuellen Smartphone, so ein Backstein ist, den du mit dir rumtragen musst, da kann auch das Aufklappen, würde das nicht aufwiegen oder dass es, wie gesagt, halt so ein Backstein ist.
Ja.
Und alleine schon die Tatsache, dass du bei den Telefon, also sagen wir mal bei denen im normalen Smartphone-Faktor, den du dann aufklappst, dann ja im Prinzip das noch außen noch ein weiteres Display hast, plus das Display zum das ist ein Widerspruch für mich in sich.
Ja, es sei denn, man
geht Display auf dem Display, um ein Display zu haben.
Es sei denn, man geht jetzt in die andere Richtung, man klappt es halt nach oben. Gibt es ja auch, es gibt ja zwei verschiedene Klappvariationen sozusagen. Ja, genau.
Bleiben wir mal bei Samsung, du hast ja das Flip und also quasi das Razer.
Ja, genau.
Flip, ja, und du hast ja das Fold.
Genau. Und das Fold klappst du ja im Endeffekt so auf wie ein Buch, ne? Also, und das Flip klappst du ja nach oben auf, wie früher die Motorola-Geräte, die ganz alten. Mittlerweile haben sie auch ein aktuelles Klappphone rausgebracht, was ich immer noch sehr interessant finde, ehrlicherweise. Ich glaube, wenn ich jetzt gezwungen wäre, auf ein Klapptelefon umzusteigen, dann würde ich, glaube ich, zum Motorola greifen. Jetzt nicht unbedingt durch die Leistung an sich, aber durch die Darreichungsform und durch das Design bin ich doch der Meinung, dass das aktuelle Motorola mir am besten gefallen würde. Also ich würde auf keinen Fall ein Samsung nehmen. Da habe ich immer noch ein Problem mit. Und ich glaube auch, dass, obwohl Samsung, wenn man sich jetzt diese Statistik hier anschaut oder diese Zahlen anschaut, immer noch der Marktführer ist im Bereich Foldables. Die haben immer noch 45% Marktanteil, obwohl das auch sich stark reduziert hat im Vergleich zum letzten Jahr. Und dicht gefolgt von der Marke Oppo, die sind mit 21% dabei und dann die restlichen Marken habe ich jetzt gar nicht weiter aufgeführt. Also Samsung und Oppo ist immer noch Marktführer in dem Bereich Foldables. Mhm.
Ja, okay, Samsung hat mit den Vorteil, sie waren halt auch
sehr früh dabei.
Problem, die sie hatten, früh dabei, genau.
Ja, klar.
Sind konsequent dran, ja, mit Updates, beziehungsweise halt mit den neuen Geräten halt.
Ja, klar.
Und von daher auch mit der entsprechenden Erfahrung, was einfach die Produktion betrifft. Die Kinderkrankheiten sind mittlerweile größtenteils eigentlich ausgemerzt. Von daher kauft man da jetzt nicht unbedingt noch, oder wird man nicht jetzt so überrascht, ja, beziehungsweise bekommt da auch was fürs Geld. Aber wie gesagt, alleine der Formfaktor, beziehungsweise, wie gesagt, ich komme auch nicht um die Tatsache drum rum, du brauchst auf deinem Display, ja, noch ein Display, um das Gerät,
wie gesagt,
die Flips, so nice sind sie mir einfach zu dick, ja.
Genau. Und wie gesagt, es gibt halt wenig Software, die optimiert ist für diese klappbaren Geräte. Ne?
Was halt auch wieder so ein Android-Thema ist.
Ja, ja, klar, das ist das Problem. Ne? WhatsApp hat ja angekündigt, da eine Anpassung zu haben für die ganzen Foldable-Geräte
auf Android-Basis. Ich hoffe mal, dass ich auch jetzt mit dem Foldable von Google einfach ein bisschen was tut in Bezug auf Android und dann halt auch App-Entwicklung, dass ich da ein bisschen was tut, weil bisher so der Ansatz, dass das OS bzw. die App sich einfach an die Bildschirmgröße anpasst, ja, und dann du quasi ein vergrößertes, oder in der Regel, ja, die meisten sind ja einfach nur größer, ja, aufs Display, aber bieten jetzt nicht wirklich eine Anpassung oder du hast einen Mehrwert von der Mehrgröße an Display einfach, ja.
Genau.
Das ist halt schwierig. Ich denke, wirklich ein Schub könnte ein Foldable von Apple bringen im Markt. Da würden sich, denke ich mal, auch diese 2 Millionen Geräte auf jeden Fall nach oben noch, oder sprunghaft nach oben.
Ja, einfach, klar.
Wie gesagt, Apple dann, du hast halt nicht die Wahl zwischen 20 Anbietern mit Foldables. Ja, du kannst nur dein Apple iPhone dein iPhone bei Apple kaufen, aber als Foldable. Ja, alleine deswegen, ja. Hättest du da schon mal oder könnte Apple da entsprechend auch direkt Marktanteile sich greifen. Plus nochmal alleine Thema Innovation, gerade Apps, Unterstützung, OS, ja, Third Party, das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, ja, was da auch an Qualität einfach an Software nochmal mitbringen würde. Die Entwickler, die du dann einfach noch hast mit ihren eigenen Ideen, ja, beziehungsweise mit den Innovationen, die da kommen können, könnte das, denke ich mal, viel frischen Wind ins Thema Foldable bringen. Aber ob da Apple wirklich Interesse dran hat?
Ja, und ich meine, eins ist sicher, wenn Apple ein
Foldable... Also im Smartphone, wie gesagt. Yeah. Tablet und ja, Notebook-Bereich sehe ich nochmal ganz anderes.
Ja, klar.
Aber ob die aktuell da wirklich Interesse dran haben, ein Foldable iPhone zu machen.
Ja, und eins ist sicher, wenn Apple ein Foldable-Smartphone rausbringt oder ein Foldable-iPhone rausbringt, dann wird es natürlich auch eine Symbiose sein aus Software-Features, aus Software-Benefit-Geschichten und nicht nur ein plumpes Gerät, was man aufklappt und einfach nur eine skalierte Oberfläche hat, sondern es würden sich dann auch tatsächlich Vorteile aus dem Zusammenspiel von Hardware und Software ergeben. Das ist ganz klar. Weil es bringt ja nichts. Ja, und
vor allem je nachdem, wie groß oder wie die Auflösung auch ist, du kannst da natürlich dann auch direkt wieder auf deine Erfahrungen oder Apps eventuell zurückgreifen, die du ja schon vom iPad hast, ja, die aufs iPad, auf das Display angepasst wurden, die dann vielleicht je nach Displaygröße von diesem Foldable dann halt auch da entsprechend vielleicht benutzt werden könnten. Plus das ganze Know-how, was die Entwickler alleine schon aus der Entwicklung für iPhone, für iPad haben.
Genau. Also Apple würde daraus eine Symbiose gestalten, das optimale Zusammenspiel aus Hardware und Software.
Eigentlich haben sie die beste Voraussetzung dafür.
Klar, auf jeden Fall.
Weil sie mit iPad und iOS ja quasi schon die Erfahrung haben. Aber wie gesagt, ich sehe nicht unbedingt, dass sie aktuell da wirklich Interesse dran hätten.
Nein.
Nach wie vor würde ich sowieso sagen, das iPad wäre der beste Kandidat dafür. Aber
ja, da gab es ja auch in der letzten Zeit Gerüchte über ein klappbares iPad. Ne? Mhm. Und ich gehe davon aus, dass Apple in alle Arten oder in viele Richtungen hin entwickelt und eine ganz große Anzahl an Prototypen ohne Ende hat. Ja, ja. Klar, logisch. So ist es. Na gut, es bleibt spannend. Ja, und wie gesagt, ein Grund war auch in dieser Statistik oder in dieser Markterhebung, dass die Dinge halt extrem teuer sind und dass deswegen halt Kunden sehr zögerlich sind, auf sowas abzugraden, abzudaten. Das beste Beispiel ist ja das aktuelle Google Pixel, was sie jetzt gezeigt haben, das faltbare Pixel, was sie jetzt gezeigt haben. Mhm. Das geht, glaube ich, bei $1,800 los, das Gerät. Und das ist halt schwierig, ne?
Also wir haben ja schon gesehen anhand der Zahl, dass es sowieso ein kleiner Markt ist.
Naja, klar.
Wir wissen, dass Google generell keinen Riesenanteil hatte.
Nee.
Ja, nee. Am Smartphone-Bereich mit ihren Pixels. Mhm. Und können davon ausgehen, dass sie da entsprechend ja mit ihrem Foldable auch nicht jetzt den Markt irgendwie aufrollen werden.
Ja.
Höchstwahrscheinlich. Von daher, wenn sie kostendeckend arbeiten wollen, ja, müssen sie wahrscheinlich mit dem Preis da auch entsprechend reingehen.
Ja.
Würden sie, wie gesagt, aggressiv in den Markt reingehen wollen und würden die Geräte quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, verschenken wollen, um da entsprechend auch zu pushen, könnte das auch wieder ein Signal beziehungsweise eine Möglichkeit sein, da entsprechend den Markt nach oben zu pumpen. Beziehungsweise halt den Markt oder dafür zu sorgen, dass halt der Marktanteil von Foldables einfach größer wird, weil klar, wenn du ein Gerät für €600 oder Dollar auf den Markt bringst, ja, in der Qualität, wie sie es gezeigt haben, würde sich das Ding auch bei Leuten, die bis jetzt skeptisch waren oder nicht unbedingt ein Foldable haben wollen, auf jeden Fall entsprechend verkaufen.
Ja.
Damit könntest du den Markt an Foldables natürlich auch nochmal einen Push geben. Mhm. Würdest allerdings deine ganzen Android-Gerätehersteller, ja, wie Samsung, wie Oppo, natürlich dann verkraulen, weil wie sollten die mit dir konkurrieren, ja?
Genau. Ja, das ist richtig. Also wenn.
Weil du als Google kannst das eventuell noch quersubventionieren, ja, über Alphabet. Mhm. Was vielleicht Samsung in gewissem Maße auch noch hinkriegen könnte, ja, aber bei allen anderen wird es auch schon wieder schwierig, ja.
Richtig, genau.
Und inwieweit hätte Samsung Interesse dran, so Geräte zu beschenken, in Anführungszeichen? Ja, gar keins.
Eben. Ja. So ist es. Gut, also jetzt machen wir das Thema Foldable für heute mal dicht.
Ja, so, wollen wir?
Ja, ja.
Weil wie gesagt, wir können da gerne noch mal ein bisschen über Apple oder auch nicht reden. Nee, aber klar, wir haben im Prinzip eigentlich schon alles gesagt, auch in der Vergangenheit schon.
Ja, klar.
Ich habe meinen Senf da bei jeder Gelegenheit, wenn es das Thema aufkam, abgegeben. Ja, wie gesagt, Smartphone-Foldables sehe ich nach wie vor sehr schwierig.
Ich auch, und nach wie vor sehe ich persönlich immer noch die Haltbarkeit der Mechanik als großes Problem.
Da hat sich viel getan.
Da hat sich zwar viel getan, aber man weiß ja trotzdem nicht, auch wenn ich mir jetzt die aktuellste Generation anschaue von Samsung, die logischerweise ja noch gar nicht so lange im Markt sein können, weil sind ja erst, wie lange hält so ein Smartphone dann im Alltag? Was ist, wir können ja noch
aber
gar kein.
Wie weit ist es, aber klar, die Frage ist, hält es die durchschnittliche Nutzungsdauer des Erstkäufers aus?
Ja, gut.
Und welchen Einfluss hat die Technik auf den Werterhalt des Geräts?
Aber im Moment ist es ja immer, im Moment geht ja der Trend eindeutig dahin, dass die Nutzer ihre Geräte länger behalten als noch vor ein paar Jahren. Die Update-Zyklen, die werden immer länger.
Sie werden immer länger. Das ist ja auch mit dem Grund, warum ja in der Gesetzgebung darüber geredet wird, dass es Garantien geben muss oder dass gesetzlich geregelt wird, dass Geräte zumindest mal Ersatzteile und softwaretechnisch 5 bis 7 Jahre irgendwie unterstützt werden müssen. Guter Ansatz. Ich habe da bis jetzt mit meinen iPhones immer die Erfahrung gemacht, dass wir da hinkommen mit den Jahren, die da im Raum stehen. Mit
iPhones auf jeden Fall. Ja.
Von daher kann Apple, glaube ich, da ganz entspannt rangehen, was die Diskussion momentan betrifft. Ich glaube, 7 Jahre war es mit Updates und 5 Jahre mit Ersatzteilen. Irgendwas habe ich da im Kopf. Also da ist Apple auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, das ist jetzt kein Gesetz, was irgendwie Apple da an Karren fahren soll. Ich glaube, selbst Samsung ist mittlerweile da, zumindest bei den Flagship-Geräten, dabei. Ja, ob es wirklich 7 Jahre dann sind, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall auch Jahre. Ja. Mhm. Da haben wir, glaube ich, wie gesagt, gerade bei den ganzen Herstellern, die in diesem Flagship-Bereich unterwegs sind, ja, sind wir, glaube ich, oder haben wir einen Punkt erreicht, wo wir nicht irgendwie nach 2 Jahren schon sagen müssen, das war's jetzt mit Software-Updates. Ich glaube, die Zeiten sind rum.
Ja, wir reden jetzt hier aber von Software-Updates und nicht von einer Mechanik, die ich mehrmals am Tag auf- und zuklappe. Ne?
Das ist bei den Foldables gerade, was jetzt hier die Zuverlässigkeit betrifft, nochmal so ein Thema. Aber ja, wenn da auch sichergestellt ist, dass du die Ersatzteile oder das Display ja für diese x Jahre noch bekommen kannst, hat sich das Thema zumindest mal insoweit erledigt, dass es ja nicht unbrauchbar wird.
Das ist
du korrekt. Du könntest eine Reparatur machen. Inwieweit die sich rechnet, wenn du außerhalb der Garantie bist, ist auch wieder die andere Frage. Mhm. Aber was ich hier gemeint hatte, ist, wenn ich das im Schnitt, sagen wir mal, 2 oder 3 Jahre nutze und der Mechanismus an sich vielleicht 4, 5 Jahre hält,
könnte ich, wie gesagt,
habe ich ja nicht das Problem, sondern es verschiebt sich ja eigentlich wieder in denjenigen, der es nach mir nutzt.
Aber ob das der richtige Ansatz ist, so darüber zu denken?
Nee, das nicht, aber wie gesagt, wenn ich ja für meine Nutzungsdauer auf der sicheren Seite bin, ist das ja nicht unbedingt ein Grund, oder beeinflusst das ja nicht meine Kaufentscheidung.
Ja, okay.
Die Frage ist nur, wie gesagt, wenn das Display die Technik wirklich den Geist aufgeben sollte, nach meinem durchschnittlichen Nutzungszeitraum, welchen Einfluss hat es auf den Wiederverkaufswert? Mhm. Weil ich würde es ja wahrscheinlich noch mal gern verkaufen wollen. Wenn natürlich jeder sagt, hier, Freunde, die Technik ist so scheiße, ja, das ist nichts mehr wert nach den 3 Jahren, dann ist halt die Frage, ist es mir das wert? Kann ich mich damit arrangieren, dass ich das im Prinzip danach in die Schublade legen kann? Oder ich gebe es, wie gesagt, an jemanden weiter, aber kann halt da jetzt nicht mehr unbedingt einen vernünftigen Preis im Gebrauchtmarkt bekommen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die man vielleicht vorher in seine Kaufentscheidung ja mit einbezieht. Weil wenn ich heute schon weiß, okay, ich kann für mein iPhone in 2 Jahren, wenn ich mir ein neues kaufen will oder ein 3, krieg aber noch x Dollar oder Euro dafür, und kann damit vielleicht den Kauf des nächsten wieder ein bisschen mitfinanzieren, wenn ich vorher schon weiß, dass das Gerät in 3 Jahren nichts mehr wert ist.
Ja,
ich bin schon trotzdem bereit, das halt auszugeben.
Das ist ja auch für viele Kunden ein Argument, warum sie sich für ein iPhone entscheiden, weil der Wiederverkaufswert relativ hoch ist, relativ stabil ist. Das ist natürlich nicht der einzige Grund, warum sie sich für ein iPhone entscheiden. Oder ich hoffe mal, dass es nicht für, dass es für ganz wenige Kunden der einzige Grund ist, sondern dass sie natürlich noch andere Beweggründe haben, sich für ein iPhone zu entscheiden. Viele, die im jährlichen Zyklus sind oder sich wirklich jährlich ein neues iPhone kaufen, die rechnen natürlich ihren hohen Wiederverkaufswert gegen das neue Gerät und rechnen sich das dann so ein bisschen schön und sagen, naja, ich kriege ja sehr viel für das Gerät und kann somit mit einem relativ geringen, in Anführungsstrichen geringen Zuzahlungspreis auf ein aktuelles Gerät updaten. Da kenne ich ganz viele Leute, die so eine Rechnung aufstellen. Und wenn dann natürlich aufgrund der schlechten Wiederverkaufswerte das auf einmal nach unten geht im Foldable-Bereich.
Ja, das ja ist und vor das allem du schon so einen hohen Anschaffungspreis hast. Ja,
genau.
Das ist ja das Nächste.
Genau, so ist es.
Ja, das, wie gesagt, das ist halt wirklich ein Problem. Ja.
Ja. Naja, wie gesagt, das ist meine große Skepsis, die Mechanik. Mhm. Obwohl letztens jemand argumentiert hat, naja, einen Laptop klappe ich ja auch auf und zu. Ja, aber ja, nicht so oft wie ein Smartphone.
Nee, vor allem, ne? Das ist nicht ein Display, was du aufklappst. Du klappst das Display auf, aber der Klappmechanismus an sich ist nicht Display.
Richtig, genau. Da habe ich unten die zwei Scharniere oder eine Scharnierleiste, je nachdem, wie das Gerät designt ist. Und da hat man natürlich auch eine wesentlich höhere Expertise aufgrund dessen, dass die Dinger schon jahrzehntelang existieren.
Ja.
Ne?
Und da wird es auch nochmal spannend, wenn du wirklich dann Geräte hast, die auch im Prinzip nur Display sind.
Ja, genau.
Weil dann hast du dieselbe Problematik wie bei deinem Smartphone jetzt
genau,
auch.
Ja. Genau, so ist es. Ja. Also und
dann ist immer die Frage, wir haben es ja bei Microsoft bei diversen Produkten ja auch gesehen, wo sie ja experimentiert haben mit Klappmechanismen,
ja.
Ja, die dann nicht ganz geschlossen haben, wie man es eigentlich traditionell kennt von einem Laptop,
ja, ja.
Wo die Problematiken hattest wieder mit irgendwelchen Brüchen beziehungsweise Staub und Schmutz im Gerät. Wir haben es auch schon bei anderen Herstellern gesehen, ja, die da experimentiert haben mit irgendwelchen Mechanismen, um da genauso wie Apple mit der Tastatur, ja, um da auch eventuell an einem Formfaktor irgendwas halt zu doktern, oder was heißt zu doktern, aber am Formfaktor ja was zu optimieren, ja, oder Designs umzusetzen, ja, was da nicht so optimal funktioniert hat. Und das wird auch, wie gesagt, egal ob das jetzt ein Smartphone ist, ob das ein Tablet ist oder ob das ein Laptop ist, das Display ist da dann einfach könnte im wahrsten Sinne des Wortes ein Knackpunkt werden.
Ja. So ist es, ja. Und wie gesagt, der Vergleich mit einem Laptop-Display, der hinkt ja, aber sehr, sehr stark. Ja. Allein schon deswegen, weil ich einen Laptop wesentlich weniger auf- und zuklappe, also im Normalfall, als ein Smartphone.
Ja. Einmal das und wie gesagt, du hast ja aktuell noch eine richtige Tastatur in deinem Gerät.
Genau, so ist es.
Klar hatten wir auch schon Anbieter, die jetzt da ganz vorne mit dabei sind, wie Samsung bei den Foldable Smartphones, ja, aber da haben wir ja auch noch nicht die Erfahrung, was da jetzt Dauer etc. betrifft, ja.
Genau. Gut. Dann lass uns nochmal zu einem iPhone 15 Gerücht gehen. Der Blog Charger Lab, der bisher immer sehr zuverlässig war, was
wobei ich muss da immer an Autos denken. Sorry,
aber. Deutsch Charger, ich muss da immer an Fast and Furious denken, ja. Übrigens kommt jetzt.
Oh, die Kritiken zum 10er sind ja auch so ein bisschen durchwachsen, ne?
Ja, aber dadurch, dass ich generell ein großer Fan der kompletten Reihe bin, werde ich natürlich auch mir den 10. Teil anschauen. Weil, ist einfach grandios. Ich habe letztens nochmal den ersten Teil mir reingezogen. Für mich immer noch eines der besten Teile.
Was, den ersten?
Den allerersten, ja.
Ja.
Und ein Film, den man immer wieder schauen kann.
Vor allem, wenn man heute mal guckt, der erste oder der Anfang der Serie und dann heute das mit dem heute vergleicht.
Ja, sie haben da schon so ein bisschen stark überdreht. Ne?
Das
wurde dann immer schlimmer.
Aber das ist Fast and Furious. Das ist einfach.
Ja. Und ich meine, zehn Teile, das ist schon mal ordentlich, ne?
Ja, wobei der 10. sind ja eigentlich auch, ja, ist es 10.2 oder ist es 11?
Ja, da kann man sich
das auch. Das ist ja die Frage, also es fehlt ja im Prinzip noch einer, ja. Mhm.
Ja, also der erste Teil. Der lief, glaube ich, letztens auf ZDF Neo.
Ja. Genau, was hältst du vom dritten?
Ja, ich hat mir jetzt nicht so, war ein bisschen. Ich
glaub, der war ein bisschen weit weg, ja, von allem. Aber also klar, jetzt so im Nachhinein kann man sagen, okay, klar, ja, es ist ja auch Canon, aber das war schon damals, also ich fand ihn schon überraschend anders, ja, damals. Gerade die ersten zwei, ja, dann hast du auf einmal Tokyo Drift, ja.
Ja, aber man hat da ja auch mit Tokyo Drift eine Szene aufgegriffen, eine andere Kulturszene, die ja nun auch wirklich in Anführungsstrichen so existiert. Jetzt vielleicht nicht ganz so überzeichnet, aber es ist halt eine existierende Szene. Heißt nicht ohne Grund Tokyo Drift, und die existiert dann so, ich will jetzt nicht sagen, fast schon ein Dokumentationsfilm, das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber...
Das war doch der erste im Prinzip.
Ja. Aber... Ja, also es gibt ja nun auch wirklich in Tokio eine ausgeprägte Straßenrennszene, sage ich jetzt mal ganz, ganz stark runtergebrochen. Ne? Auch wenn es jetzt nicht dokumentarisch war, will ich jetzt nicht damit ausdrücken. Genau. Nicht.
Herzlich willkommen zum Fast and the Furious Podcast.
German Edition. Können wir jetzt mal alle 10 Teile besprechen. Ne?
Das könnten wir wirklich machen, ja. Ich hätte mal wieder Bock, alle zu gucken, ne?
Ja, also viele habe ich jetzt auch nicht mehr so präsent, aber da müsste ich mich dann nochmal...
Genau, deswegen, also man müsste sich die alle mal in Ruhe wieder angucken.
Ah ja.
Aber, ja.
Ja.
Das gut. Das hat sich zu einem Franchise entwickelt, das hätte man nach den ersten 2 Teilen nicht unbedingt gedacht, ja.
Obwohl ich bei dem ersten Teil ein wahnsinnig gutes Gefühl hatte. Also das war schon, für mich war das schon outstanding. Also ich war begeistert vom ersten Teil. Das hat mich jetzt gefesselt.
Wobei, wer hätte denn gedacht, dass nach dem ersten Mission Impossible, ja, wir mittlerweile auch an dem Punkt angelangt sind, oder?
Ja, obwohl Mission Impossible ist ja schön und gut, aber für mich nicht vergleichbar mit Fast and the Furious. Für mich persönlich, ne? Aber das ist ja auch eine Geschmacksfrage.
Ja, das sind ja auch zwei unterschiedliche Arten
von
Filmen, auch gerade die Entwicklung, die sie durchgemacht haben, aber wie gesagt, wenn man mal vom ersten Mission Impossible sich auch mal jetzt gerade die letzten mal so vergleicht oder in Erinnerung ruft, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, ja, dass das so ein Franchise wird. Aber, mein Gott, es ist halt ein Tom Cruise-Vehikel, ja.
Ja.
Ohne den wären wir jetzt, glaube ich, auch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt aktuell gerade sind mit Mission Impossible.
Ja, ist klar. Logisch. Klar. Tom Cruise hin oder her, er ist nach meiner Meinung oder immer noch ein exzellenter Schauspieler.
Vor allem hat er noch einen gewissen Anspruch ans Filmemachen, was jetzt praktisch das Ganze betrifft, ja.
So ist es, genau.
Ja. Ja.
Muss man mal viele Dinge außen, kann man viele Dinge außen vor lassen. Ich rede jetzt nur vom Künstler, nicht von seinem.
Ja, das ist halt wieder die Frage, inwieweit kann man halt die Person.
Ja, klar.
Und mit dem, für was sie, oder was sie privat, ja, gerade auch jetzt bei Tom Cruise in Bezug auf Glauben, Kirche, sagen wir mal, in Anführungszeichen betrifft, inwieweit kann man die Person halt trennen, wie gesagt, privat von, oder zur Kunst. Und die Person halt trennen.
Das kannst du dir bei so vielen Schauspielern, die Frage kannst du dir bei so vielen Schauspielern stellen, das kannst du ja weiterführen.
Ich weiß auch nicht, aber wieso war eigentlich das Klaus Kinski gerade wieder so ein Thema?
Keine Ahnung, ich kann jetzt zwar generell sagen, warum er ein Thema war, aber warum das jetzt aktuell wieder so ist, keine Ahnung.
Nee, kann es sein, weil der, wie heißt dann nochmal der?
Helmut Berger. Ist verstorben.
Der ihn so...
Max Giermann.
Genau, Max der, irgendwas, genau.
Der ihn so parodiert, genau.
Ja, ja. Weil es wurde, ich bin zuletzt irgendwo über eine Diskussion wieder gestolpert, wo man gesagt, wie kann man dann nur Klaus Kinski, und das war so eine unangenehme Person. Und ich noch, ja, klar, aber da ist halt auch wieder die Frage Kunst und Person. Ja. Und eben, wie gesagt, mir ist das nur, weil der gerade bei Instagram und auch der, wie gesagt, der Max Giermann oder wie er heißt, ja, dass irgendwo stolperst du da auch überall momentan über die Nummer, ja. Und er hat einen gut drauf. Ich finde jetzt nicht, dass es so übertrieben sehr gut ist, ja, wie alle immer sagen. Aber er hat ihn schon gut, ja, drauf, wo er ihn wirklich gut erwischt, gerade wenn er in Maske ist und nicht nur dann halt die Stimme oder so.
Ja,
oder
die Maske macht dann natürlich viel aus. Halt schon, den einen Tag habe ich eine Parodie gesehen, da hat er Robert Habeck parodiert und da habe ich echt zweimal hingucken müssen, ist es jetzt der Echte oder ist es jetzt der Giermann? War dann der Giermann, aber den kann er auch sehr gut, finde ich. Gerade wenn er dann, wie gesagt,
Raab ist auch Hammer.
Ja.
Also der alle von dem, was er kann oder wie er es halt auch annehmen kann und sich dann drauf einlässt, beziehungsweise halt es auch umsetzt.
Ja.
Hut ab. Also hat er gerade auch was die Variabilität betrifft, ja, es ist ja nicht nur Kinski.
Ja, es ist breit aufgestellt.
Es ist so viel mehr.
Das macht er schon sehr gut, ne? Auf jeden Fall. Ja.
Ja, so, gut. Genau, kamen wir jetzt wieder dazu von Charger. Bis zu Klaus Kinski.
Ist aber ein weiter Sprung. Mann.
Deswegen.
Und
aber zurück zum Charger Lab.
Und Charger Lab hat noch nicht mal was mit Autos zu tun. Gar nichts. Die kümmern sich halt um Netzteile, um Power Supply Units, Ladegeräte, Ladetechnologien etc. Und das ist halt ein sehr spezielles Block. Und die auch immer sehr, sehr fundierte Artikel haben und immer sehr, sehr gut informiert sind. Also die Reputation von Charger Lab ist sehr, sehr gut. Deswegen kann man das auch als, ich sag mal, zu 99,9%ige valide Quelle angeben. Und sie gehen davon aus, dass das iPhone 15 auch den QI2-Standard, den kommenden QI-Standard unterstützen wird.
Genau, Shishi, wie ich so schön zu sagen pflege.
Und die ersten Ladegeräte, die halt QI2 sprechen oder QI2 kompatibel sind, die sollen auch erst Ende des Jahres rauskommen. Also da ist noch ein bisschen Zeit hin. Aber logischerweise, wenn das iPhone 15 im September kommen wird, ergibt es natürlich Sinn, dass auch schon QI2 unterstützt wird. Und QI2 ist ja auch Bestandteil von MagSafe. Und dass natürlich eine Kompatibilität zu den QI2-Geräten existiert, liegt ja schon eigentlich auf der Hand, weil ich kann ja jetzt auch mit dem aktuellen iPhone ganz normal über QI laden. Ich muss ja jetzt nicht über MagSafe gehen, habe natürlich dann mit MagSafe eine höhere Geschwindigkeit, keine Frage, aber wenn ich jetzt irgendwo ein ganz normales QI-Ladegerät habe, kann ich natürlich da auch mein iPhone mit aufladen. Und warum sollte denn auch nicht der kommende QI2-Standard unterstützt werden? Also das halte ich jetzt nicht für so eine großartige Neuigkeit, sondern halte es einfach nur als gegeben, dass natürlich dann auch der aktuelle QI-Standard unterstützt wird. Eine Neuigkeit wäre es, wenn generell zum aktuellen Zeitpunkt gar kein QI-Standard unterstützt würde. Dann würde ich sagen, okay, das ist jetzt was Neues, aber QI wird ja generell auch vom iPhone unterstützt. Also sehe ich das nur als gegeben an oder als logische Konsequenz daraus. Jo, 15 Watt entspricht das dann. Mein Gott, das ist jetzt auch nicht die Riesenleistung, wenn ich mir anschaue, was andere so abbilden, ist das mit 15 Watt natürlich ein bisschen bescheiden. Deswegen Kabel dran, keine Verlustleistung, geht immer schneller.
Ja, obwohl wir hier gerade über Ladestandards gesprochen haben, hast du das mitgekriegt mit Ford und Tesla in den Staaten?
Nee.
Ford Elektroautos werden in Zukunft den Tesla Standard, also den Stecker übernehmen. In Amerika ist er, glaube ich, sowieso das irgendwie zum Standard geworden. Ist das nicht dieser neue NACS irgendwas? Auf jeden Fall übernimmt Ford, wie gesagt, den Tesla-Stecker in Zukunft und wird halt, oder die sind in eine Kooperation eingegangen, was die Supercharger betrifft. Als die Nachricht bekannt gegeben wurde, sind beide an der Börse gleich mal, was waren es, 7%? 9%? Ich glaube 7% waren es. Sind sie gestiegen. Also ist schon eine kräftige Neuigkeit, ja. Oder was heißt Neuigkeit, aber das ist schon eine
ja, klar.
Wie sagt man dann? Egal, auf jeden Fall fand ich das schon sehr überraschend. Gerade weil man ja das passt jetzt nicht unbedingt, aber auf jeden Fall fand ich es einen sehr überraschenden Move, ja, gerade von Ford. Aber gerade auch im Hinblick auf die Diskussion, die wir hier bei uns immer haben, ja, mit Ladestationen etc., ja. Ich denke, da hat sich Ford einen riesen Gefallen getan.
Naja, das erweitert natürlich einen ganz großen Kreis der Möglichkeiten für alle Ford-Fahrer. Also alle Ford-Elektrofahrer.
Zukünftigen dann.
Ja, zukünftigen, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde ja den F-150 Lightning immer noch grandios. Das ist ja.
Da sind wir auch schon wieder bei den Pickups, ja.
Ja, ich bin ja durch und durch Pickup-Fan, ne? Das darf man gar nicht so laut sagen, ist aber so.
Das kannst du von mir aus auch gerne laut sagen.
Naja, man muss differenzieren. Pickup und Pickup ist ja nicht gleich Pickup. Es gibt ja auch noch normale.
Es gibt Pickup und es gibt Pickups, und es gibt als Pickup getarnte LKWs.
So sieht's aus. Also ich rede mir jetzt von europäischen Pickups, jetzt, die auch bei uns durch ihre Größe
noch nicht auf die Straße passen.
Ja, nicht unbedingt durch ihre Größe auffallen, sondern eher durch ihre Form oder ihre Seltenheit, ne? Aber die noch ins deutsche Straßenbild oder ins europäische Straßenbild ganz gut reinpassen. Aber wenn ich jetzt so einen großen amerikanischen Pickup hier auf deutsche Straßen hole, das fällt natürlich auf. Aber von solchen Pickups rede ich ja nicht. Ich rede jetzt hier von Nissan Navarro oder vom Mercedes, von der X-Klasse bei Mercedes oder VW Amarok oder sowas. Das so einen normalen Pickup. So ein Mini-Pickup.
Im Vergleich zu manch anderem, der gerade in den Staaten gängigen Pickups sind die relativ bescheiden. Ja.
So ist es. Obwohl es zum Beispiel in Brasilien einen Volkswagen-Pickup gibt, den es hier bei uns gar nicht gibt, der so aussieht, so wie der allererste Caddy, den es mal gab. Weil der allererste Caddy war ja auch so ein kleiner, es war ja im Endeffekt ein Golf mit einer Ladefläche hinten dran. Und so einen ähnlichen Pickup gibt's auch in Brasilien von Volkswagen. Den gibt's leider bei uns auch nicht. Verstehe nicht warum. Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch hier ein Markt für einige Kunden. Also Nutzfahrzeug.
Der aktuell gebaut wird.
Ja, ja. Saviano oder Saviano, Saviano, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, aber der sieht auch richtig gut aus, designtechnisch. Aber es ist halt so wie so ein, im Endeffekt wie ein Golf mit einer Ladefläche hinten dran. Gibt's hier leider nicht.
Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der sich zumindest mal im Geschäftsumfeld bei dem einen oder definitiv verkaufen könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Wo du so eine Fläche gebrauchen könntest, klar. Aber nicht unbedingt jetzt die Größe von wirklich einem ausgewachsenen Pickup brauchst.
Ja, und ist auch in Brasilien relativ günstig, weit unter 20.000
Euro. Ja, okay, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, Euro. Autopreise im Ausland.
Ja, klar. Ja. Aber ich denke mal, der würde ja auch Absatz finden, gerade im gewerblichen Bereich.
Gerade wenn der sowieso gebaut wird.
Ja.
Das würde dagegen sprechen, den dann entsprechend hier auch noch
anzubieten, genau.
Klar, ja. Würdest du dir eventuell Verkäufe von irgendwas anderem gerade in diesem Nutzfahrzeugbereich dann halt eventuell ja selbst kaputt machen, aber mein Gott, jedes verkaufte Fahrzeug ist doch eigentlich
Ja, der Amarok, der ist ja nochmal in einer ganz anderen Klasse unterwegs. Der ist Allradfahrzeug, dieser kleine brasilianische Pickup, das ist ja ein nochmal eine ganz andere Größe. Sehr, sehr kompakt das Ganze. Naja. Egal.
Da muss ich mal auf die Suche gehen, was das für ein Fahrzeug ist.
Ja. Schönes Fahrzeug, gefällt mir sehr gut.
Savero?
Ja, genau.
Mhm. Ja, ich war mal so frei und hab doch mal geguckt, ob Google nebenher geht. Tatsächlich ist Savero. Ach du Scheiße, gibt's.
Ja, gibt's verschiedene Variationen.
Self-Pick. Ach, hier, Hammer.
Ja, da gibt's eine Basic-Version und eine etwas.
Auf welcher Plattform ist der denn?
Entweder Golf oder
kompakter Pickup für den brasilianischen Markt, tatsächlich.
Oder ja. Polo. Mit
Einzel- und Doppelkabine kriegst du den.
Ja.
Ey, Hammer.
Und der sieht gut aus, also mir gefällt er sehr gut. Ja.
Gut. Nice. Den müsstest du doch als Import kriegen können.
Ich denke mal, dass man den sich irgendwie nach Deutschland ziehen kann.
Man ja, müsste wie gesagt, dass sie den dann nicht auch hier anbieten.
Ja, das verstehe ich nicht. Also die Designsprache ist absolut europäisch, also den kannst du hier sofort.
Ja, die Frage ist halt, wenn du die Doppelkabine hast, da hast du ja wirklich keinen Platz mehr im Prinzip dann auf der Ladefläche, aber.
Wenig.
Ja. Aber ansonsten. Ja, da gehe ich mal später auf die Suche, was das Ding basiert hier und.
Ja, also sieht nach Polo oder Golf aus, kann man jetzt ganz schlecht erkennen.
Ja, so ein bisschen Designsprache, ja.
Ja. Nice. Es gibt auch noch andere Autos in Brasilien von Volkswagen, die es hier gar nicht gibt. Also das ist jetzt nicht der einzige. Da sind noch andere Autos unterwegs. Ich war letztens auf der brasilianischen Volkswagen-Seite, auch im Kleinwagenbereich, gibt es da noch ganz andere Autos, die es hier gar nicht gibt. Ist natürlich auch ein ganz anderer Markt, ganz klar. Tja. Gut. Da haben wir heute was dazugelernt. Oder zumindest du, bezüglich des Pickups.
Ja.
Ja, gut. Also so viel zum QI2 Standard mit ein paar Ausflügen in die Auto- und Filmwelt. Ja, dann sind wir doch, würde ich sagen, durch. Ne?
Also wenn wir jetzt hier wirklich aufhören wollen und nicht noch ein bisschen live einsteigen wollen in VW Savero, in die Google-Suche, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Ja.
Ich habe den leider noch nicht live sehen können, ne? Weil hier ist er ja
warum
nicht,
wohl? Weil er hier in
nicht verfügbar ist. Ich habe auch leider noch keinen gesehen, der sich das Ding importiert hat. Aber wäre ein Fahrzeug, was ich mir persönlich zulegen würde.
Na okay, Brasilien ist jetzt auch nicht gerade Europa, da hast du wahrscheinlich wieder das Problem mit der Zulassung. Ja.
Vielleicht müsste man eine Umbaumaßnahmen vornehmen.
Ne? Ja, da hat keine Typenzulassung in Deutschland, alle in Europa.
Aber es ist ja nichts unmöglich, geht ja.
Also das nicht, aber die Frage ist halt, was für ein Aufwand wäre das?
Das müsste man sich
ausrechnen. Wie gesagt, wenn das jetzt ein Spanier wäre und du kriegst ihn halt hier sonst nicht, okay, dann ist er einmal in Europa, passt. Aber jetzt, wie gesagt, Brasilien.
Obwohl, ich hätte einmal ein Importfahrzeug, das war nagelneu, das war, wie immer so schön heißt, ja, damals war das ja so eine Zeit lang preislich sehr, sehr attraktiv, sich Fahrzeuge aus dem Ausland, Importfahrzeuge kommen zu lassen. Und da hatte ich garantietechnisch so große Probleme. Das war auch ein Volkswagen, das war ein Passat Kombi Sondermodell Arriva. Arriva war für mich der größte Reinfall überhaupt. Na, haben sie das nicht anerkannt, weil sie gesagt haben, er ist ein Importfahrzeug und hin und her. Da hatte ich mit Volkswagen richtig Stress.
Das ist ja schon ein paar Jahre her, oder?
Ja, ist ein uralter Passat, in Anführungsstrichen. Aber damals war es halt ein neues Modell und der war preislich sehr attraktiv. Ich glaube, 7.000 oder 8.000 Euro günstiger, als wenn man den hier gekauft hätte. Und das war natürlich ein Argument. Ne?
Ja,
und
klar.
Wie gesagt, war ja ein neues Fahrzeug, aber es wurde halt, der hatte halt seine Probleme, war so ein Montagsfahrzeug, aber diese ganzen Dinge wurden halt nicht anerkannt, garantietechnisch. Da hatte ich mit denen richtig Stress mit Volkswagen. Mann. Also seitdem habe ich mir dann auch nie wieder irgendwie ein Importfahrzeug geholt.
Ja, der Markt ist auch ziemlich eingedampft.
Ja, weil die preislichen Vorteile, glaube ich, nicht mehr so hoch sind, wie sie früher einmal waren.
Wobei rechtlich sieht es ja mittlerweile ein bisschen anders aus.
Ja.
Dank Europa auch wieder.
Naja, klar.
Ja. Aber klar, damals hat sie ja so Reimporteure fast an jeder Straßenecke.
Ja, klar.
Man musste ein bisschen aufpassen, was die Ausstattung betroffen hat, weil da gab es ja dann auch wieder Unterschiede. Teilweise, aber ja. Da konnte man wirklich früher ordentlich Geld sparen, ja.
Ja. Naja. Das war auch der einzige VW, mit dem ich Probleme hatte, muss ich zugeben. Alles andere lief dann relativ problemlos. Naja. Hätte mir auch woanders passieren können. Also das muss ja, jetzt nicht unbedingt VW-typisch sein, das Ganze. Das hätte mir auch bei Ford oder sonst wo passieren können. Tja, gut. Das dazu. Ja, also bevor wir jetzt noch länger über Autos, Fußball und Filme sprechen, lass uns.
Ja, okay, Fußball ist jetzt wirklich nicht so die Kompetenz, aber
nein,
über Filme und Autos könnte man noch eine Zeit lang reden.
Ja, aber lassen wir mal lieber.
Okay, das nächste Mal wieder.
Schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne, eine Folge haben wir noch vor der WWDC, wenn alles gut geht.
Mhm.
Da können wir dann nochmal so die Last-Minute-Gerüchte rausholen oder ja. Präsentieren, die uns so präsentiert worden sind.
Alle Infos zur Brille.
Auf jeden Fall. Exklusivhändler in Deutschland, Fielmann.
Ja, genau.
Da würde ich mich ja echt kaputt lachen. Irgend so ein Augenoptiker, der dann exklusiv diese Brillen vertreibt oder nein, nicht exklusiv, also neben den Stores von Apple noch Augenoptiker mit einsteigen in den Vertrieb von den Brillen. Prinzipiell gar nicht mal so schlechte Idee.
Ja, okay. Du wirst ja wahrscheinlich keine, die normale Brille kriegst ja unter diese Brille nicht runter. Ja, du musst ja wahrscheinlich eventuell Linsen oder Spezial halt wirklich.
Ja, es gab ja Gerüchte, dass sich das anpasst, dadurch, dass sich da irgendwie Motoren drin befinden und dass sich dann auf die Sehstärke anpasst.
Das wäre aber Technik, die wird ja dann ganz unbezahlbar.
Diese Gerüchte haben auch existiert und existieren eigentlich immer noch, aber ob das so stattfinden wird, ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Nee, da hatten sie ja gesagt, dass es wahrscheinlich in den Staaten zumindest mal anscheinend Optiker. Obwohl, das nennt sich ja da ein bisschen anders, weil, aber gibt die mit Apple da anscheinend dann zusammenarbeiten in Bezug auf Speziallinsen dann für die Brille.
Okay. Ja, gut, da muss
dann halt, wie gesagt, die Sehschwäche halt auszugleichen.
Ja. Genau. Wie gesagt, an die Leute muss ja auch gedacht werden.
Deswegen, ich bin ja Brillenträger, also von daher.
Ja, ja. Ja,
ich bin. Das Thema für mich ja eh erstmal erledigt, ja.
Ja. Also, wenn diese $3,000 wirklich aufgerufen werden, hat sich bei mir sowieso das Thema erstmal erledigt. Also, da werde ich jetzt nicht gleich drauf aufspringen.
Und ich bin nicht bereit, egal für welchen Headset-Hersteller, auf Kontaktlinsen umzusteigen.
Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit, aber soll kein Spaß sein, Kontaktlinsen zu tragen. Soll nervig sein.
Das nicht unbedingt, aber ich bin kein Freund von Kontaktlinsen, von daher, wie gesagt, also ich glaube, so geil kann das Ding nicht sein, dass ich dann doch irgendwie mir Kontaktlinsen antun wollte.
Ich finde
das hat jetzt nicht, wie gesagt, meine Frau hat jahrelang Kontaktlinsen getragen, das war für die nie ein Thema, aber ich bin da kein Freund von.
Ich finde den Gedanken irgendwie sehr merkwürdig, mir irgendeinen Fremdkörper ins Auge zu legen oder zu stecken.
Das ist mit ein Grund, ja.
Das ist so ein bisschen gruselig für mich.
Aber dann lass dich doch lasern.
Boah, ja.
Freunde, noch schlimmer.
Obwohl die Leute, die ich kenne, die sich da lasern lassen haben, die sind damit zufrieden. Und,
ja, ich will ja nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es ist halt auch nichts für mich.
Nee. Naja, gut. Mein Gott, jetzt haben wir wirklich ein großes Themenspektrum abgedeckt hier, meine Güte.
Ja, Variety.
Ja, ja, so ist das. Gut, jetzt haben wir jetzt doch
aber dann bis zum nächsten Mal.
Unsere Zeitmarke eingehalten, so anderthalb Stunden haben wir jetzt auch im Kasten, mehr oder weniger.
Ja.
Siehst du mal, man muss nur ordentlich Off-Topic-Themen reinschmeißen, dann klappt das auch. Gut, in diesem Sinne, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Ich gehe mal von Samstag dann aus.
Zwangsläufig aus, weil ich Sonntag da irgendwas vorhabe, was ich nicht verschieben kann. Könnt ihr mal fragen, ob sie das verschieben. Wir haben da eine Aufnahme. Könnt ihr mal ein bisschen.
Oder live aus dem.
Schauen wir mal. Gut, in diesem Sinne. Also.
Bis dann.
Ja, tschüss.
Ciao.